Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum 35. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am Donnerstag, den 2.7., dem Geburtstag des Schriftstellers Hermann Hesse. Und nein, ich werde nicht weiter lethargisch, aber lasst euch überraschen, was es damit heute auf sich hat. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch einen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich heute zusammen. Und wie immer nicht alleine, in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Kapitalmarktexperten Chartguru von Robomarkets Martin Utschneider, dem Wirtschaftsjournalisten und Börsenexperten Nicolas Saures und unserem heutigen Special Guest und hauseigenem Börsenbuchautor und Leiter der Handelsüberwachungsstelle der GetEx Exchange, Norbert Betz. Schön, dass ich euch heute alle dabei habe.
Hallo Lars.
Hi, guten Morgen in die Runde.
Hallo Lars, danke für die Einladung.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 35 gebe ich den Titel Demian, der Bezwinger, der nach dem Buchtitel von Hermann Hesse und dessen Bedeutung hat der Schriftsteller denn einiges viel mehr gemeinsam mit der Börse, als man denkt. Denn der größte Gegner ist selten der Markt, sondern vielmehr man selbst. Wer Angst hat, Gier und Ungeduld nicht versteht, landet schneller unter dem Rad als im Renditehimmel. Also insofern, ihr seht schon, der Bogen zum heutigen Thema Börsenpsychologie und dem Geburtstag von Hermann Hesse ist gar nicht so weit auseinander und bekommen wir gespannt. Also keine Angst, es wird nicht weiter literarisch. Wir werden euch nicht langweilen. Ein kurzer Preview der heutigen Themen. Wir starten mit dem Marktupdate zusammen mit Nicolas. Ich werde die GetEx Risk-Indikatoren unter die Lupe nehmen. Mal nach Zahlen heute mit Martin Utschneider. Seid lang mal wieder dabei. Und Beauty-Tipps und Börsenpsychologie mit Norbert Betz. Und in Inside GetEx verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und zu Beginn wie immer noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, den ich wirklich nicht schneller sprechen kann. Also, hört rein, los geht's. Lieber Norbert, ich freue mich, dass du heute zum ersten Mal im Podcast bist, auch wenn du sonst regelmäßig auf den Bühnen stehst. Lass mich dich nochmal persönlich begrüßen.
Ja, ich bin auch ganz happy, dass ich jetzt endlich auch mal dabei sein darf. Und ich freue mich schon drauf.
In den sozialen Medien findet man ja so einiges über Börsenpsychologie, aber nichts wirklich über dich. Erzähl uns doch mal, wie du den Weg an die Börse gefunden hast und wie es dich überhaupt dieses Thema Börse so in die Faszination, in den Bann gebracht hat.
Ja, wir schreiben das Jahr 1982 und ich saß in der Schulbank und mein Nachbar, ein Einser-Schüler, der nebenbei dann schon immer die Abituraufgaben gelöst hat, obwohl wir selbst erst in der 11. Klasse waren, hat mir dann einen Floh von der Börse ins Ohr gesetzt und Amerika ist jetzt so viel reicher geworden. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann habe ich mich kurz sortiert und mit meinen Eltern besprochen und habe dann meine ersten Aktien im Dezember 1982 gekauft. Und ja, dann hat mich das Dopamin, man konnte am Anfang nichts falsch machen, die Gewinne kamen von alleine, dann hat mich das Dopamin nicht mehr losgelassen, hat mich dann nur allgemein für Wirtschaft interessiert, habe dann auch BWL studiert, war dann bei einer Bank, dann in einer Unternehmensberatung. Und seit 1998 bin ich jetzt ja der Dinosaurier an der Börse München, der Börse GetEx.
Mhm. Und weißt du noch, was deine erste Aktie war, die du gekauft hast?
Selbstverständlich. Ich bin los zur Bank und wollte Bayer kaufen. Mhm. Und dann hat mich der Berater zurückgeschickt und hat gesagt, das macht er nicht. Ich muss mindestens 3 verschiedene Aktien kaufen. Also erste Lektion in puncto Diversifikation und habe dann RWE, Siemens und Bayer gekauft.
Okay, im Dreierpack.
Ja.
Sehr gut. Und deine Bankausbildung oder nach der, war es eine Ausbildung oder war das die erste Berufsstation?
Das war die erste Berufsstation. Also ich habe studiert und bin dann als Trainee in eine Privatbank im Dresdner Bankkonzern.
Sehr schön. Die heute noch in München ansässig ist.
Oder auch in Hamburg.
Oder auch in Hamburg. Wir haben es verstanden. Norbert, ganz herzlichen Dank für deine persönlichen Einblicke. Wir hören uns gleich nochmal wieder, wenn es bei den Beauty-Tipps, wenn es um das Thema Börsenpsychologie geht.
Ich freue mich.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Plötzlich Börse. Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so alles getan? Lasst uns kurz den Monat Juni analysieren. Die Zahl eurer Trades, also die Marktstimmung, die euch fasziniert hat, die in euren Trades resultiert ist, hat wieder im Juni zugelegt. ETPs, also ETFs im weitesten Sinne, plus 7% mehr Trades, Aktien unverändert zum Vormonat und Zertifikate plus 5%. Und ihr wisst ja, dass mich das 5% plus der Zertifikate ganz besonders interessiert, beziehungsweise welche Strukturen stecken dahinter. Das sind in erster Linie Open-End-Turbos, über 700.000 Trades und damit plus 3%, Faktorzertifikate oder Faktoroptionsscheine plus 14% und die klassischen Optionsscheine plus 9%. An der Spitze der Basiswerte steht diesmal wieder der Nasdaq, der den DAX abgelöst hat, dann Micron, Nvidia, Rheinmetall vor Gold und Silber und das Öl hat im Juni nur noch wenige Trader von euch interessiert. Aber wem kann man es verübeln? Der Ölpreis fällt ja nicht überall und interessanterweise ist das Dubai-Öl sogar jetzt teurer als das Brent und das gab es zuletzt kurz vor dem Jahr 2006. Nikolas, schön, dass ich dich dabei habe in der Episode Marktupdate. Der DAX hat im Juni eher so eine verhaltene Entwicklung mit knapp minus 2% hingelegt. Eurostoxx ein bisschen besser, etwas breiter diversifiziert. Der MDAX minus 5%. Ja, was ist deine Einschätzung zur Lage?
Ja, tatsächlich versprüht der Aktienmarkt derzeit so viel Euphorie wie die Fußball-Weltmeisterschaft. Denn die meisten Hörer, wir können sich ja denken, wir nehmen nach dem Deutschlandspiel auf und da ist dann doch jetzt etwas Lethargie im Raum. Und Lethargie haben wir auch am Markt. Tatsächlich eine sehr ruhige Phase. Ihr werdet euch das ja nochmal technisch ansehen. Wir laufen jetzt wirklich eigentlich seit fast 3 Monaten ziemlich seitwärts, was auf der einen Seite nicht schlecht sein muss, weil wir natürlich ja auch einige negative Nachrichten zu verarbeiten hatten. Insgesamt sind die Märkte sehr gedämpft, also auf die Iran-USA-Episode, die ja doch ziemlich zuverlässig immer vor dem Wochenende wieder hochkocht und dann eben sonntags mit Öffnung der Futures von Trump wieder beerdigt wird, gibt der Markt kaum noch was. Was sehr offensichtlich ist und was wir hier auch im Podcast schon besprochen haben, ist die Divergenz, die Abweichungen in den USA, die anhält zwischen den verschiedenen Sektoren, zwischen den verschiedenen Aktien. Also es ist weiterhin bemerkenswert, wie schwach die Magnificent Seven sind. Man kann mittlerweile feststellen, sie laufen nicht mehr nur noch mit, sondern sie bremsen jetzt den Markt sogar. Also wir haben zuletzt eine signifikante Schwäche year-to-date gehabt auf die 7 Aktien, rund 5% Abschlag. Das heißt, das Plus im US-Markt, was ja die Indizes durchaus vorzuweisen haben, kommt ja eher aus der Breite, also zunächst der breite Markt und natürlich auch aus den Chip-Titeln, die Mag 7 sozusagen abgelöst haben. Und das ist doch eine bemerkenswerte Beobachtung. Und es wird da aus unserer Sicht spannend zu sehen sein, wie wir vielleicht auch hier eine Seitwärtsbewegung sehen könnten, die aber auch wieder durch so eine Rotation abläuft. Sprich, wir halten es durchaus für denkbar, dass wir jetzt mal ein Comeback der Mag 7 sehen und vielleicht etwas Schwäche bei den Chip-Titeln. Das war ja auch eine Tendenz, die wir in den vergangenen Tagen schon hatten.
Ihr habt euch, was den S&P betrifft, der ja auch im Juni mit minus 3% unter die Räder gekommen ist, was da noch interessant ist, etwas auf breiterer Basis, ist, dass der weltgrößte S&P 500 ETF den größten Rekordabfluss hatte. Im Juni sind, also der ETF an sich, sind knapp 1 Billiarde groß. In der letzten Woche sind im Juni sind 53 Milliarden abgezogen worden. Das ist der größte Abfluss seit 2010. Und noch vor 2 Wochen gab es das größte Plus, also den größten Mittelzufluss. Also da kommt schon etwas Volatilität her. Natürlich muss man da auch Indexierungsaspekte mit berücksichtigen, aber das ist einfach zusätzliche Nervosität, die zumindest auf den amerikanischen Markt schlägt.
Ja, absolut. Wir haben da viel Bewegung drin, sicher auch auf Indexebene mit der SpaceX jetzt, die beispielsweise in die Nasdaq aufgenommen wird, auch ein ganz, ganz interessanter Nebenaspekt. Vergangene Woche, wer sich das mal anschauen möchte, Bloom Energy ist ja so eine KI-Überflieger aus der ehemals zweiten Reihe, ich glaube mittlerweile auch über 200 Milliarden Market Cap. Die waren im Russell 2000. Der Russell 2000 ist tatsächlich der beste US-Indizes von denen, die man sich ansieht und liegt über 20% im Plus, vor allem eben auch wegen KI-Nebenwerten. Und jetzt muss die Bloom eben aufgrund ihrer massiven Gewichtung dort raus. Und das hat am Freitag für einen Abschlag von 15-20% nachbörslich gesorgt, weil man eben in den größeren Russell 1000 geht. Also da ist richtig Bewegung in den USA mit solchen Geschichten momentan.
Ja, wenn wir uns den Juno anschauen, also den zurückliegenden Monat, haben wir gesagt, der war eher volatil. Es gab die Tech-Euphorie hat, ich würde mal sagen, so einen kleinen Realitätscheck bekommen. Der Turbo war eigentlich das zweite Quartal diesen Jahres bisher, was sehr stark war, mit über 25% im Plus für den Nasdaq. Und dadurch hat sich der Index halt massiv von der Schwäche im ersten Quartal erholt. Und die Haupttreiber da waren, wie du schon gesagt hast, Nikolas, die KI und die Chipwerte, natürlich auch die starke Nvidia- bzw. Halbleiter-Fantasie. Dann ist generell zum Jahresbeginn so eine Risk-On-Stimmung reingekommen, die ich nachher auch noch im Bereich Risiko in der Benchmark analysieren werde. Und die Unternehmensgewinne per se, ich hatte es in der vorletzten Episode auch mit Tobias Kramer, die stimmen eigentlich auch, die Unternehmensgewinne, ne? Und das jetzt, wie wir es angesprochen haben, ist massive Zuflüsse auf der Index- und Rebalancing-Ebene durch SpaceX, durch die KI-Werte gibt. Ja, das war ein zusätzlicher Treiber. Ihr habt in einem deiner Newsletter, hast du interessante Aktien unter die Lupe genommen, nämlich die Tourismusaktien oder wie du es gesagt hast, die Beach-Aktien, fand ich mega spannend. Wie kannst du da was zur Performance sagen oder wie seid ihr generell darauf gekommen? Nur über die Energiepreise oder generell, dass Europa als der reisefreudigste Kontinent gilt?
Tatsächlich war es eine Analystenstudie, die uns reingeflattert ist. Wir bekommen dann natürlich sehr viele Sachen täglich per E-Mail und selektieren das in spannend und manchmal auch weniger spannend zugegebenermaßen. Und das war doch eine Beobachtung, die sehr interessant ist, weil es ja auch an das anknüpft, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben weltweit oder auch gerade auch in den USA eine sehr schöne Marktbreite zuletzt. Also viele Sektoren, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, sind sehr stark angezogen, erholen sich. Wir haben die Financials, die gut gelaufen sind. Wir haben auch den Healthcare-Sektor, den ich sehr spannend finde, der sich erholt nach sehr schwachen Jahren. Und wir haben eben auch Tourismuswerte und das ist ja auch ein Stück weit diametral zu dem Motto der vergangenen Jahre. Man wollte ja lange Zeit, wie soll man das sagen, Asset Light sein. Also man wollte Software haben, man wollte schlanke Strukturen haben, möglichst wenig Mitarbeiter, möglichst wenig Kosten, hat dann eben die Softwareaktien gekauft und hat ja sowas wie beispielsweise Airlines oder Hotelbetreiber links liegen lassen, weil die sind natürlich das Gegenteil von Asset Light, also die haben Flotten, die haben Mitarbeiter, die haben Kosten. Das hat dazu geführt, dass diese Aktien relativ günstig bewertet waren und eben auch natürlich ordentliche Gewinne erzielen, denn der Reiseboom ist ja weltweit ungebrochen, gigantisches Comeback nach Covid natürlich und eben auch die Konsumlaune in den USA, die trotz aller Inflationsthemen weiter oben auf ist. Also das ist einfach beeindruckend, wie stark der US-Konsument ist. Es gibt natürlich immer mal wieder hier und da schwächere Konjunkturdaten, aber insgesamt die USA brummen. Ich war ja selbst im Herbst da, habe das ja hier auch im Podcast geteilt. Da gibt es wenig Schwächeanzeichen. Die obere Hälfte der Bevölkerung, der geht es sehr, sehr gut und die sorgt eben dafür, dass eben auch Aktien wie beispielsweise Marriott, aber eben auch wie die Airlines in den USA, die teilweise auch wahnsinnig teuer sind, die ja auch zwischen den verschiedenen Bundesstaaten sehr rege nachgefragt werden, nicht nur interkontinental, sondern eben auch national und da wahnsinnig hohe Preise durchsetzen können. Diese Aktien sind extrem gut gelaufen.
Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Ich habe noch einen, nämlich in diesem Jahr, also ziemlich genau vor 10 Jahren, hat Großbritannien den Austritt aus der EU zugestimmt, nämlich am 23. Juni. Und ein Blick auf die Handelsvolumina mit der Eurozone hat man gesehen, dass sich das wirklich nicht so ganz gelohnt hat. Die britischen Exporte in die Eurozone lagen 2025 nominal nur 12% höher als 2015. Und angesichts der 10-Jahres-Inflation in der UK mit 40% und mehr als 30% in der Eurozone ist das eher mal ein Desaster, wenn man das so bewerten kann. Umgekehrt, die britischen Importe aus der Eurozone lagen 2025 immerhin 22% höher als 2015. Aber wie gesagt, inflationsbereinigt da ist die Eurozone da auch kein wirklicher Gewinner des Brexits. Das Ganze nur mal am Rande. Also ganz lieben Dank, Nicolas. Wir hören uns gleich nochmal wieder, wenn wir über Einzelwerte sprechen.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen freue ich mich, dass du mal wieder, Martin, am Start bist heute. Herzlich willkommen und schöne Grüße zu RoboMarkets.
Danke dir, lieber Lars. Ich freue mich sehr.
Was hältst denn du vom DAX? Jetzt haben wir über die Eurozone, über die wirtschaftlichen Rahmendaten gesprochen. Ist es da charttechnisch genauso verhalten oder kannst du uns ein bisschen Licht ans Fahrrad machen, wie es so schön heißt?
Ja, du hast es schon gesagt. Es ist alles sehr verhalten. Also der DAX ist weder Fisch noch Fleisch. Wir sind oben irgendwo gedeckelt bei 25.153. Unten haben wir einen schönen Boden bei 24.253. Also das sind, kann man so sagen, 900 Punkte Range. In der geht's mal auf, geht's mal ab und es spiegelt die ganze Unsicherheit wider, die wir hier haben. Obwohl ja eigentlich, man muss es ja ganz ehrlich sagen, der DAX ja kein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft ist. 80% der Erträge des Cost-Income wird im Ausland erwirtschaftet, der DAX-Unternehmen. Aber ja, technisch gesehen eingefahren. Von den Volatilitätsindikatoren her, die entsprechen fast genau den vorher genannten charttechnischen Marken, also 25.153 oben, 24.253 unten. Also der DAX ist ein Langweiler, also das ist jetzt rein, sag ich mal, nicht wertend, sondern nur beschreibend. Also es ist, sag ich mal, ein Eldorado gerade für Trader, die auf Seitwärtsmärkte schielen.
Mhm. Wer jetzt nicht auf Zeit spielt, es gibt ja auch, wobei eigentlich für Seitwärtsmärkte gibt es ja auch super Produkte und bei der aktuellen Volatilität, da fällt mir schon das ein oder andere Produkt ein, aber für die, die auf Zeit spielen, gibt es irgendeine charttechnische Marke, auf die wir jetzt zulaufen oder ist der Trend derart intakt, dass wir wirklich die genannten Grenzen 25.153 und 24.253 unten, dass wir die wirklich berühren müssen, bis sich signifikant was ausprägt?
Ja, also wir sehen auch heute, ist zwar der Tag, also zur Aufnahme dieses Podcasts, jetzt haben wir zwar Intraday schon wieder eine grüne Kerze, aber ein klassisches Doji-Candle. Also wir sehen hier auch, Volumen ist zuletzt nicht überdurchschnittlich gewesen und ich sehe jetzt keine Marke, auch von den Indikatoren her und von den trendvorauseilenden Indikatoren, die jetzt irgendwo Hoffnung macht. Also es sind wirklich die Marken, die du gerade angesprochen hast. Aber es ist ja auch mal an der Börse, es ist ja auch eine richtige Entscheidung, mal nichts zu tun. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung, sagen wir es mal so. Oder wie du angesprochen hast, dürfen wir nicht, wollen wir nicht. Aber wir können hier keine Produkte beraten, empfehlen. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit an der Börse seitwärts. Mhm. Auf Seitwärtstrends zu tendieren und der DAX wäre da gerade momentan ein schönes Beispiel dafür.
Okay, also DAX können wir abhaken als Langweiler für diese Episode. Der Nasdaq oder der amerikanische Markt vielmehr, ist da mehr Fantasie drin? Wir haben Volatilität angesprochen, die ist deutlich größer auf der US-Seite. Mhm. Bringt das dann auch die ein oder andere Formation im Chartbild zustande oder? Auch ein klassischer Seitwärtsmarkt.
Ja, es ist aktuell ein klassischer Seitwärtsmarkt, aber in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Also wenn man sich den Chart beim Nasdaq auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis ansieht, dann sieht man, Wochen und Monate sind wir aufwärts gerichtet. Tagesbasiert können wir fast sagen, so eine klassische M-Formation, die unten einen guten Support hat im Bereich 28.250. Oben deckelt auch aktuell das bisherige All-Time-High und das obere Bollinger-Band. Aber wenn die beiden Indizes vergleicht, dann sind auch die Indikatoren da deutlich optimistischer. Wir sind deutlich trendfolgender im Nasdaq positiv als beim DAX. Wir haben auch von den Indikatoren hier aktuell in das Low-Stochastik ein Kaufsignal. Also wir hatten auch gestern schon eine grüne Tageskerze. Das könnte sich auch für heute fortsetzen. Also Nasdaq, sage ich mal, auf der Überholspur gegenüber dem DAX. Aktuell vielleicht seitwärts, aber der übergeordnete Aufwärtstrend ist beim Nasdaq weiterhin intakt.
Mhm. Okay, dann passt das ja ein bisschen, wenn dazu zu den beliebtesten Basiswerten, die auf GetEx gehandelt werden, wenn das eben der Nasdaq vor den DAX ist und traditionell direktionale Trades gehandelt werden als Seitwärtsmarktprodukte, dann macht es ja Sinn, dass der Nasdaq vor dem DAX der beliebteste Basiswert ist. Wir haben vorab besprochen, lieber Martin, dass wir gerne auch oder dass ich gerne auch mal über eine Apple sprechen möchte. Die Aktie ist ja auch durch die Schlagzeilen gegangen die letzten Tage. Nicht zuletzt durch ein Unternehmen, das ein Qualitätswert mit einer starken Marke ist, eigentlich ein robustes Servicegeschäft und einen hohen Cashflow hat, Aktienrückkäufe in die Wege geleitet hat, ein bisschen durch die KI-Fantasie beflügelt wurde. Ja, und dann aber doch Preiserhöhungen der Aktie eher einen Rückschlag gesetzt haben. Jetzt will ich den Nikolas nochmal dazwischen schieben. Was hältst denn du wirtschaftlich oder über die News von der Aktie Apple, Nikolas?
Ich greife direkt mal auf, was du gerade angesprochen hast. Tatsächlich war das ja eine sehr spannende News, denn wir hatten in der vergangenen Woche so eine Pressemitteilung, so ein Announcement von Apple, wo sie durch die komplette Produktpalette Preiserhöhungen angekündigt haben. Also die Apple-Produktpalette, das wissen ja die meisten Zuhörer, hier ist ja sehr breit. Wir haben Laptops, wir haben Handys, wir haben Kopfhörer. Also man deckt ja auch diesen Heim-Entertainment-Bereich ab. Vor allem in den USA haben viele dieses Apple TV. Und da knüpft man überall ein paar Dollar drauf. Beim iPhone Pro soll es bis zu $200 werden, hat das Wall Street Journal ausgerechnet. Und ich finde das deswegen spannend, weil das ja unüblich ist für Unternehmen. Also Preiserhöhungen, damit wirbt man ja nicht unbedingt. Die macht man eher heimlich. Mhm. Und ich habe etwas den Verdacht, dass man die US-Administration da vielleicht sogar etwas unter Druck setzen möchte, indem man den Druck über Verbraucher erhöht. Denn man hat ja einen Chip-Engpass momentan. Vor allem eben diese Speicherchips, die beispielsweise von Micron kommen, von Samsung, von SK Hynix. Und Apple möchte, dass US-Embargos aufgehoben werden gegen chinesische Hersteller. Namentlich geht es da um einen Hersteller mit dem Namen CXMT. Der war mir vorher auch nicht bekannt, ehrlicherweise. Aber da möchte man eben auf das Angebot zugreifen, beziehungsweise man möchte eben, dass der Speicherchip-Markt wieder größer wird und diese Embargos eben enden. Und das ist natürlich wie immer ein politisches Thema. Das kennen wir ja auch bei Nvidia, die da seit vielen Jahren drum kämpfen, dass ihre Grafikprozessoren nach China ausgeliefert werden. Also dieses Chip-Handeln zwischen China und den USA ist sehr politisch. Und das ist eben auch etwas, was die Chip-Aktien jetzt tatsächlich unter Druck gesetzt hat. Auch hier wieder die Ableitung, weil man natürlich diesen Engpass hat und die große Debatte eben, wie lange hält der an und wird er eben vielleicht auch dadurch beendet, dass man mehr Marktteilnehmer ins Boot holt sozusagen.
Martin, damit wieder zu dir. Wie sieht's denn charttechnisch mit der Apple aus?
Also vor allem waren wir beim Nasdaq ja ganz positiv. Da habe ich gesagt, auf dem gewissen Timeframe-Ebene, also sind Zeitebenen, war Monats-, Wochen- und Tagesbasis positiv. Bei Apple ist es die Monats- und die Wochenbasis. Also lang- bis mittelfristig ist hier noch nichts passiert. Aber auf der kurzfristigen Ebene haben wir natürlich gesehen, seit dem Peak am 8.6. Mhm. ging es jetzt doch über zwei Wochen oder knapp zwei Wochen nach unten. Und jetzt scheint die Aktie sich ein bisschen ausverkauft zu zeigen. Also sie hat auch nach wie vor die 200-Tage-Linie gehalten, hat einen wichtigen Indikator, das ist der Ichimoku, auch gehalten. Gilt für mich jetzt gerade so an der Bodenfindung, Bodenbildung. Also wenn man nach unten blickt, so der nächste Support ist im Bereich 274 US-Dollar. Mhm. Da könnte sich ein Boden gefunden haben. Den haben wir jetzt dreimal in Folge bestätigt, obwohl in den letzten drei Tagen zwei Tage Intraday negativ waren. Aber im Großen und Ganzen ist das Kaufsignal der Indikatoren noch nicht da. Aber es scheint sich eine Bodenbildung abzubilden, wenn die 273 hält. Wir haben vom Momentum her noch negativ. Auch der MACD ist negativ. Die Slowstochastik hat noch kein Kaufsignal generiert. Also bei der Apple würde ich auch gemessen an dem, was an Meldungen eben war, mal schauen. Ein guter Boden wäre dann die 273 US-Dollar an der Nasdaq. Wenn der hält, dann könnte es ganz gut ausschauen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man schon länger in der Aktie ist, dann hat man noch den Vorteil, dass man immer noch im positiv laufenden Trend ist. Wer aber jetzt sagt, hey, ich bin erst vor kurzem eingestiegen oder ich liebäugle vielleicht mit einem Einstieg, dann sollte man den Blick auf die 273 US-Dollar werfen, charttechnisch, und abwarten, ob die Indikatoren dann doch langsam mal wieder ins Kaufszenario drehen können.
Okay, also noch kein Drama, Baby Drama. Es ist noch alles gut, auch wenn kein Kaufsignal ist, aber bis jetzt ist noch alles im grünen Bereich und dann hoffen wir, dass sich das so festigen wird.
So ist es. Es gibt ja so einen schönen Trend, so einen schönen Spruch, der Trend ist so lange intakt, bis er bricht. Und so ist es im Moment. Also der Trend ist noch intakt, übergeordnet und wie du sagst, es ist noch kein Drama.
Die zweite Aktie, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, die auch durch die Presse geprügelt wurde, ist die Volkswagen, die ja die größte Restrukturierung der Unternehmensgeschichte plant und mit einem Abbau von bis zu 100.000 Stellen sowie die Schließung von 4 deutschen Werften in Betracht zieht. Das Pkw- und Komponentengeschäft soll ausgegliedert werden. Vermutlich werden auch die Grenzen des VW-Gesetzes ausgetestet werden, denn das Land Niedersachsen hat ja über 20% der Stimmrechte und könnte damit Beschlüsse blockieren. Also insofern, das wird sicherlich spannend bleiben. Zudem, neben der Restrukturierung ist rausgekommen, oder Reuters hat darauf verwiesen, dass VWs Beteiligungen an Porsche und Traton zusammen mehr wert sind als die gesamte Volkswagen-Marktkapitalisierung. Und der Verkauf des Evalence-Geschäftes an Bain Capital, die 51%, sollen auch nochmal über 4 Milliarden Erlös bringen. Also insofern, da ist eine ganz gute Grundlage da. Aber Nikolas, es liest sich erstmal für die Aktionäre ein bisschen rumpelig. Klar, so ein Konzernumbau ist was Großes, aber...
Ja, tatsächlich sind die Autoaktien ja insgesamt in Deutschland seit Jahren ein Trauerspiel. Wir können uns da leider auch nicht von frei machen, immer mal wieder auf ein Comeback gehofft zu haben und das gespielt zu haben. Bei uns ist es tatsächlich momentan die BMW, die wie Blei in den Depots liegt, weil wir darauf gesetzt hatten, dass da, das gab ja durchaus doch diese Signale, dass man da den Trend auch Richtung Elektromobilität und dieses Bespielen beider Welten sozusagen besser hinkriegt. Auch da hat es nicht funktioniert. Bei VW ist das Ganze natürlich durch diese Konzernstruktur, durch diesen riesigen Apparat, den man ja auch täglich in den Medien jetzt mitbekommt, durch Gewerkschaften, durch das Land Niedersachsen, durch ausländische Investoren. Ja, es ist natürlich wirklich ein Trauerspiel, ein Fass ohne Boden. Ich würde die Aktie jetzt ehrlich gesagt auch nicht anfassen, weil mir da leider einfach jede Fantasie fehlt. Ich glaube, das ist auch das Problem, was die Aktie auch tatsächlich hat. Sie wird sicher irgendwann mal einen Boden finden, aber wo der sein soll, was du gerade noch angesprochen hast, man hat natürlich einen signifikanten Wert auch in den Märkten, aber man hat natürlich auch einen massiven Schuldenbestand, der sich über die Jahre aufgebaut hat. Wir dürfen nicht vergessen, Dieselskandal ist auch noch nicht so lange her. Das hat alles richtig viel Geld gekostet und insofern ist die Aktie auch tatsächlich bilanziell sehr schwer zu bewerten, weil man einfach auch die Schulden dagegen rechnen muss und damit für mich wirklich kein Kauf.
Ja, und die Fantasie fehlt halt im Moment und die Autobaue hin oder her. Mittlerweile sind es ja alles halbe Software- und Technologieunternehmen. Und wenn dann noch oben drauf kommt, dass eine Zusammenarbeit mit Bosch beendet werden soll, was in Hinsicht auf autonomes Fahren, also diese Software-Fantasie, die da bisher drin war, die geht auch noch verloren oder muss auch nochmal angefasst werden. Also das ist schon, ja, mir fällt es auch schwer, da was Positives rauszulesen. Martin, kannst du uns glücklich machen mit der Charttechnik?
Ich würde euch gern glücklich machen, ja, aber das ist momentan ist es auch bei der Volkswagen. Ich habe vorher die Timeframe-Analyse angesprochen. Also bei Volkswagen ist alles anders. Da ist Lang-, Mittel- und Kurzfristchart abwärts gerichtet und man muss schon nach dem nächsten Tief lange, lange suchen. Da gehen wir in das Jahr 2010 zurück. Also das sind 16 Jahre. Da könnte man vielleicht sagen, okay, in dem Bereich und jetzt so viel zum Thema glücklich machen, so richtiger Boden ist charttechnisch irgendwo im Bereich 51 zu sehen. Also es wären nochmal 20 Euro, die man hier abgeben könnte, müsste. Das ist mal die Langfristanalyse. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich will mir aber jetzt mal vielleicht auch anschauen, ob es vielleicht vorher schon stoppen könnte, würde man jetzt meinen, hey, es ist so ein massiver Abverkauf, auch heute, am heutigen Tage, sind wir ja auch schon wieder im Minus. Aber da gibt es auch seitens der Indikatoren gerade keine Gegensignale. Das Einzige ist vielleicht das untere Bollinger Band, das unterhandelt wurde. Aber das sieht man ja auch oftmals in massiven Abwärtstrends, dass dann das Bollinger Band stark fällt mit dem Trend. Also es gibt momentan bei Volkswagen keine Haltesignale. Und jetzt zu sagen, jetzt haben die so viel verloren innerhalb von, in dem ganzen 2 Wochen runter von 92 jetzt auf 70. Da gibt's doch oftmals die Hoffnung, ja, jetzt müsste es doch drehen. Und dann kommt vielleicht eine kleine Positivmeldung und daran will man sich dann festhalten. Also Volkswagen im Moment abwärts gerichtet. Boden, wie gesagt, so richtig technisch im Bereich 50, der resultiert aus dem Jahr 2010. Da waren wir alle noch ein Stück jünger. Also, so leid es mir tut, für die Volkswagen charttechnisch momentan deutlich abwärts gerichtet.
Deutlich abwärts gerichtet, alles klar. Dann verbleibt mir nichts anderes, als euch den GETEX-Zertifikatefinder schmackhaft zu machen. Dort findet ihr über 400 Short-Produkte auf die Volkswagen, entsprechend mehr Long-Produkte natürlich. Die Richtung ist euch freigestellt, keine Anlageberatung, nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Aber wie gesagt, der Zertifikatefinder mag euch hier weiterhelfen oder wird euch hoffentlich hier weiterhelfen. Ganz lieben Dank, Martin und Nicolas, an dieser Stelle.
Risiko. Danger. Die GETEX Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko nehme ich die GETEX Risk Indikatoren für euch unter die Lupe. Und zuerst ein Blick auf den CNN Fear and Greed Index, der mittlerweile bei 28, also im Angstmodus, ausschlägt. Tja, zudem besteht weiterhin die Gefahr eines erneuten Kursrutsches an den Aktienmärkten, also quasi so eine Ende-Juni-Korrektur. Diese könnte sich sogar bis in den Juli hineinziehen, wenn sie denn kommt. Und darauf deuten die aktuellen AAII-Sentiment-Daten hin. Das Sentiment hat sich eigentlich zuletzt spürbar verbessert, aber laut dem Index stieg der Anteil der Bullen in der letzten Woche auf 45%, während die Bären auf 36% zurückgingen. Also der starke Bullenanteil deutet dann wieder auf fallende Kurse hin. Also muss man doch schauen, wie ihr euch da positioniert, beziehungsweise wie man die Indikatoren liest. Die GETEX Risk-Indikatoren auf den Euro-Bereich haben sich in den letzten Monat relativ heterogen entwickelt. Der Eurostox ist vom 17. Juni an leicht angestiegen. Da habt ihr allerdings, schlägt der Riskindikator aus, dass ihr Positionen abgebaut habt. Anders war es dann am 23. Juni, wo der Markt deutlich gefallen ist, der Eurostox. Auch hier haben wir den Indikator einen Rückgang erlebt und am 28. Juni auch nochmal gab es einen Knick, dort ist der Markt eingebrochen um ein paar Prozent und ihr habt dieses aber genutzt, um Positionen aufzubauen. Ganz anders im US-Bereich, das war eher eine Flat-Bewegung. Der Indikator hat bei 0,35 im Schnitt gehandelt die letzten Wochen. Den einzigen Rückgang gab es zum Wochenende am 19. Juni, wo ihr wirklich Positionen abgebaut habt, dafür aber allerdings dann am 22. auch wieder umso stärker aufgebaut habt. Also netto war es dann wirklich eine Seitwärtsbewegung, die sich auch in euren Positionen bzw. euren Trades niedergespiegelt habt.
Oh, what a beauty! Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
In der Rubrik Beauty-Tipps passt es nichts Besseres, lieber Norbert, als dass ich heute mit dir über Börsenpsychologie spreche. Es ist auch gewünscht worden in einer der letzten Episoden, dass dieses Thema mal beleuchtet wird. Ich schätze mal, dass die Zeit heute bei weitem nicht reichen wird, um alle Punkte, Aspekte, Fragen und so weiter zu beleuchten. Persönlich finde ich das ja auch mega spannend. Ich habe die Einleitung gemacht mit Hermann Hesse. Man hat nur Angst, wenn man sich selber mit sich selber nicht einig ist. Ja, also insofern, der Einstieg ist da. Du sagst in einer deiner Präsentationen, die du regelmäßig an Börsentagen auf Veranstaltungen hältst, man braucht weder Glück noch Kennen, sondern erstmal einen positiven Erwartungswert. Das ist doch schon mal, wenn man da mit einer positiven Grundeinstellung reingeht, dann ist das schon ein sehr guter oder mehr als ein sehr guter Einstieg. Richtig?
Richtig, Lars. Und es ist ja nicht nur eine Einstellungssache, sondern wenn man sich die Renditedreiecke vom Deutschen Aktieninstitut ansieht, und das sei hier wirklich empfohlen, geht doch da mal auf die Homepage und schaut euch die Renditedreiecke zum DAX, zum Eurostox und auch zum MSCI World an. dann dominiert die Farbe Grün, und zwar mit 90% aller Kästchen, die da aufgezeichnet sind. Und da spürt man dann, dass die Rendite an der Börse von ganz alleine kommt, wenn da nicht das Problem zwischen unseren beiden Ohren wäre. Das heißt, wir stehen der Rendite meist selbst im Weg. Und das wollen wir heute vielleicht so ganz kurz beleuchten, springen wir so kurz ins kalte Wasser.
Ja.
Und lieber Lars, wenn du willst, dann komme ich auch gerne wieder und dann machen wir so einen Aspekt nach dem anderen.
Sehr, sehr gerne. Wie kann ich denn das, was zwischen den Ohren ist, beeinflussen? Ist das Training deiner Meinung nach oder ist es mehr Disziplin, Ehrgeiz? Was davon brauche ich, um einfach mal damit anzufangen?
Man muss sich selber kennenlernen, die Bereitschaft haben, sich zu analysieren, die Fehler zu erkennen, und dann braucht man die Disziplin, um gegen unser eigenes Mindset, das uns der liebe Herrgott so mitgegeben hat, Disziplin und Realismus, die eigenen Leidenschaften und Dynamiken, die wir so haben, zu zügeln, um dann ja mit einem Plan an der Börse weiterzumachen. Mhm. Denn Börsenpsychologie beginnt dort, wo der eigene Plan endet und der Puls mittradet oder der Bauch. Und dagegen muss man immer ankämpfen, dass der Plan bleibt und der Kopf, der Bauch, die Nerven und der Puls nicht das Ruder übernehmen.
Du hast gesagt, wir brauchen einen positiven Erwartungswert. Die Renditedreiecke oder im Renditedreieck dominiert die Farbe Grün. Das heißt, eine positive Grundeinstellung ist schon mal da, oder ich gehe mal davon aus, dass sie da ist. Jeder hat Lust, aus welcher Motivation heraus auch immer, sich im Kapitalmarkt zu engagieren, sei es kurzfristige Gewinne, sei es Altersvorsorge, sei es was auch immer. Man geht da rein. So, und dann muss man diese Emotionen ja vermutlich irgendwie ausblenden, also dieses Bauchgefühl mal zur Seite schieben. Ist das schon echte Kompetenz oder brauche ich da trotzdem noch so eine emotionale Kuscheldecke, um mich wohlzufühlen?
Naja gut, die Börse bietet ja am Ende des Tages viele verschiedene Sportarten an, vom Schachspielen, wo man gar nicht viel bewegen muss, da muss man ein bisschen mitdenken, bis hin zum Bungee-Jumping, wenn man dann einfach in den Options- und Derivate-Märkten mitspielen will. Wichtig ist zu erkennen, dass Börse nichts mit Können zu tun hat, sondern mit einem Plan, der da heißt, dass ich diesen positiven Erwartungswert, der über die Zeit kommt, also die Geduld ist das Wichtige, dass ich diesem positiven Erwartungswert eben nicht im Weg stehe. Durch mangelnde Diversifikation, durch wildes Hin- und Her-Spekulieren, durch die Momente, wo ich einfach letztlich der Angst oder auch der Gier das Ruder überlasse. Mhm. Und ich habe es in meinen Vorträgen, beschreibe ich das immer mit Stuss. Welchen Stuss muss ich vermeiden, dass ich nicht der eigenen Rendite im Weg stehe? Und ja, da gibt es einfach ein paar wichtige Aspekte, die man eben beobachten muss. Zum einen ist es natürlich die Mischung, die man braucht. Also die Diversifikation haben wir schon angesprochen. Wir brauchen die Geduld. Beim Anlegen des Vermögens sollte man mindestens 10, noch besser 15 oder 20 Jahre Sicht haben. Und die größten Fehler sind dann am Ende des Tages übermäßiges Handeln, das ausgelöst wird meistens durch eine Selbstüberschätzung. Und hier sind wir alle gefährdet, was Selbstüberschätzung anbelangt. Denn wir Menschen ticken so, dass immer wenn was gut geht, und an der Börse heißt gut gehen, eine Prognose geht auf und der Kurs steigt, dann schreiben wir das unserem eigenen Können zu, unserer Weitsicht, unserer Voraussicht. Gibt es dann vielleicht mal eine Volkswagen oder eine BMW, haben wir ja gerade gehört, die es ins Depot geschafft hat und es läuft nicht so gut. Naja, dann sind es meistens, wer war denn? Ja, die Gewerkschaften, haben wir gehört, sind die Schuldigen, und die Konzernstruktur. Also da findet man viele Schuldige und eben nicht das eigene Versagen, dass man die Aktie gar nicht hätte ins Depot aufnehmen sollen. Dieser Dispositionseffekt, sprich, die Erfolge schreiben wir unserem Können zu und die Misserfolge blenden wir alle aus, die führt zwangsläufig früher oder später zu einer Selbstüberschätzung. Mhm. Und dann gibt es ja immer so Phasen, wo Brot, Butter, Käse und Milch alles gleichzeitig steigt. Eigentlich sind wir ja momentan in so einer Phase. Und dann kann man selbst, wenn man ja sehr wild spekuliert, kommen trotzdem die Gewinne von alleine rein. Mhm. Ja, und wenn ich dann einfach denke, das wäre meinem Können geschuldet, dann wechselt man häufig dann die Kategorie. Man geht raus von langweiligen Aktien zu hochspekulativen Aktien oder wechselt wirklich komplett die Sportart, indem man dann in Optionen, Futures oder auch verbriefte Derivate geht, ohne drüber nachzudenken, dass man dort ganz andere Skills braucht.
Absolut richtig. Ja, und ganz neben der Geduld und Weitsicht, die du angesprochen hast und sich dann auch an seinen Plan oder wie du es gesagt hast, der Sportart sich zu besinnen, gibt's ja auch externe Faktoren, wie die während meines Investments auftauchen können. Also irgendwelche Nachrichten, die reinplatzen, dann ist da vermutlich auch am ehesten, wenn du sagst, Gewinne waren Können, Verluste waren Pech, dann schiebe ich mir das bei den externen Nachrichten vielleicht auch so hin, dass ich die schlechten Nachrichten tendenziell eher ignoriere und die guten Nachrichten überbewerte. Also da muss man für sich dann auch ein Gespür entwickeln, welche Nachrichten überhaupt relevant für mein Investment sind.
Ja, oder man geht sogar brutal hin und sagt, Information is Ruination, denn wir unterliegen, ja, du hast es angesprochen, der Wahrnehmungsverzerrung, die im Ergebnis dazu führt, dass wir nur das wahrnehmen, was wir ohnehin schon kennen, oder wir das wahrnehmen, was wir wahrnehmen wollen. Mhm. Und wenn man sich die Fülle der Information ansieht, und wir sind nun mal keine künstliche Intelligenz, dann sind wir gar nicht in der Lage, die Flut der Information erstens wahrzunehmen und dann der weitere wichtige Punkt, nämlich die richtig zu interpretieren in einem großen Organismus in der ganzen Komplexität, das ist fast unmöglich. Mhm. Deswegen, ja, sagt dann eben der Martin, ich schaue mir die Charts an, das sind alle Informationen mit drin, denn Informationen schaden häufig mehr, als dass sie nutzen.
Was in der Psychologie ist ja auch das Eingestehen der Fehler ein wichtiger Punkt. Warum tut denn dann deiner Meinung nach ein realisierter Verlust psychologisch mehr weh als eigentlich ein tatsächlicher finanzieller Schaden? Also sprich, sich mal ein Fehlinvestment einzugestehen.
Wir sind so gepolt, wie uns der liebe Herrgott geschaffen hat. Das bekommt man am Ende des Tages auch nicht weg, dieses Empfinden, wenn der Bauch krummelt. Wir empfinden Verluste ungefähr doppelt so stark, wie wir uns über Gewinne freuen können. Dafür hat Daniel Kahneman sogar einen Nobelpreis bekommen für diese Forschung. Das ist so, wie es ist. Ja, ich kann dann nur versuchen, über Rationalität dieses Gefühl letztlich wegzusteuern. Und das ist aber nicht einfach, ja, denn dieses Gefühl, das haben wir einfach mal im Kopf. Und jemand hat mir gesagt, dass es bei Verlusten und auch wenn man so gegen die Mehrheit handelt, das ist so, wie wenn man sich täglich zweimal das Bein brechen würde. Wir haben dieses Schmerzempfinden auch im Kopf und da stoßen wir auch Hormone aus. Und ja, mit Wissen und Vorbereitung und Erfahrung muss man dagegen steuern. Aber es ist nicht schön und es ist nicht einfach, aber der Rendite hilft's.
Ja. Was ich immer toll finde in deinen Vorträgen, dass du mit der Börsenweisheit aufräumst, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, beziehungsweise die als ziemlich sinnlose Börsenweisheit abstempelst. Dürfen wir diesen Satz eigentlich offiziell mal beerdigen?
Ja gut, der Satz steht im Raum und es gibt ja dumme Sprüche, die bekommst du nicht weg, weil sie sind ja eigentlich gar nicht so dumm. Ja, ich habe Gott sei Dank, und ich bin jetzt seit über 25 Jahren an der Börse, ich habe noch keinen Tod umfallen gesehen, nur weil er etwas mit Gewinn verkauft hat. Ja, also die eigentliche Essenz des Spruches ist ja richtig. Das Problem aus psychologischer Sicht besteht darin, dass wir, da beschreiben wir den Dispositionseffekt, dass wir als Menschen so gepolt sind, dass wir Gewinne zu früh mitnehmen und die Verluste aussitzen. Und wenn ich dann eben in spekulativen Instrumenten unterwegs bin, die vielleicht auch nur ein Verfall oder vielleicht auch ein Verfallsdatum haben, dann gehe ich halt mit das Risiko eines Totalverlustes ein. Und wenn ich dann im Gegensatz nach 20% Gewinn immer die Gewinne mitnehme, dann brauche ich plötzlich 5 Gewinner, um diesen einen Totalverlust auszugleichen. Und das schafft kein Mensch. Ja, deswegen müssen wir uns hier davon befreien, dass wir uns kurzfristig belohnen durch Gewinnmitnahmen, denn nichts anderes ist es. Ja, dass wir uns kurzfristig belohnen wollen. Und da brauchen wir auch mehr Geduld und wir müssen das dann auch aushalten. Denn es ist nicht so, dass das einfach nur so ein doofer Fehler ist, sondern da meldet sich wirklich so eine Stimme im Kopf, die da sagt, oh, 25% in einer Woche. Hast du wieder toll gemacht. Mhm. Sind wir wieder beim Dispositionseffekt da. Mhm. Das war wieder richtiges Können. Aber wie gesagt, von der Mathematik her ist es schwierig. Viele kleine Gewinne nützen nichts, wenn ich dann einen großen Verlust habe.
Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach bei der Planung, Disziplin und Geduld, die du predigst und beschreibst, wenn in der heutigen Zeit über die verschiedenen Kanäle, Trading-Apps, Social Media, Börsenmonitore, ist alle Sekunden überall blinkt und mir neue Nachrichten reinfliegen. Also die Anforderungen an das Gehirn sind doch eigentlich in der jetzigen Zeit viel größer als vor 20 Jahren. Also ich will jetzt gar nicht dein initiales Investment an der Börse schmälern, aber heute, wenn die Kinder anfangen oder Jugendlichen anfangen, sich mit dem Thema Börse zu beschäftigen und es blitzt überall an Nachrichten und Kursereignissen, sich dann zu sortieren, das erfordert wirklich schon eine Menge Disziplin.
Ja, und wir müssen es auch erstmal lernen. Also so dieser Action-Bias, der natürlich auch ausgelöst wird durch diese Gamification.
Ja.
Ja, und diese Apps, die sind ja auch toll gemacht. Ja, und da will man auch Teil sein. Ja, auch bei Instagram und TikTok. Ja. Es blinkt und flattert und es ist auch toll. Und wir schütten da auch wirklich viel Dopamin aus, wenn wir uns damit beschäftigen. Und wir haben aber überhaupt keine Erfahrung. Ja, wir können da jetzt auch nicht auf den gedanklichen Riesen von vor 50 oder 100 Jahren aufbauen. Dieses Phänomen ist ganz kurz noch fast nicht erforscht oder nur unzureichend erforscht und wir haben überhaupt keine Ableitung, wie wir damit umgehen wollen, wie wir unsere Kinder davor schützen wollen, dass sie mit als 2-, 3-, 4-Jährige, man sieht so oft im Restaurant, wenn sie am Nebentisch sitzen, wenn die Eltern mal in Ruhe 10 Minuten essen wollen, drücken sie ihren Kindern ein Gerät in die Hand. Aber das macht was mit uns. Spannend, ja.
Absolut. Also bei aller Disziplin, verpflichtender Disziplin und Informationsflut schreibe ich mir gerne Regeln auf. Hängen sie mir auf oder so, dass ich überall zumindest daran erinnert werde, auf was ich mich zu konzentrieren habe, bevor man dann doch wieder übermütig wird oder sich von der ein oder anderen Emotion, vom Bauchgefühl ablenken lässt. Wenn die typischen Denkfehler an der Börse so bekannt sind, Norbert, warum fallen denn dann selbst immer wieder auch erfahrene Anleger drauf rein?
Weil sie so fest in uns drin stecken. Also es ist nicht so, wie wenn man einen Führerschein macht und dann lernt man ein paar Regeln und dann lernt man die und dann sind die internalisiert, sondern wir sind nicht für die Börse gestrickt. Wir wurden gestrickt, um in einer feindlichen Umwelt zu überleben. Mhm. Ja, und da ist Panik eben wichtig. Mhm. Ja, und ein Fluchtreflex. Und kurz angebundene Aktionen. Ja? Denn ich kann mir nicht lange überlegen, was mache ich jetzt mit dem Säbelzahntiger, der 5 Meter von mir entfernt ist. Ich muss sofort entscheiden und Flucht ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Aber mit diesem Mindset kann ich eben an der Börse keinen Erfolg haben.
Ja.
Ja? Also das heißt, es gibt keinen einfachen Weg und man bekommt auch einige Fehler nicht raus. Man kann einfach nur versuchen, besser und disziplinierter zu sein und deine Methode, dir das aufzuschreiben, ja, und dann vielleicht an den PC zu hängen oder irgendwo sichtbar zu machen, dass man da dreimal täglich drüber stolpert. Ja, das ist eine gute Methode. Mhm. Andere wählen die Methode, dass sie mit ihrem Lebenspartner drüber sprechen, ja, um letztlich so eine Art Anlageausschuss zu Hause zu haben. Ja. Ja, das würde ich insbesondere Männern empfehlen, denn Jungs machen das, was Jungs halt immer gerne so machen, impulsiv, mit viel Action und no risk, no fun. Das machen Frauen nicht, deswegen sind sie auch im Gesamten die besseren Anleger. Mhm. Das gehört auch zur Wahrheit. Und wenn man eben einmal in der Woche seinen Anlageausschuss zu Hause hat mit seiner Frau, dann drosselt man ein bisschen die Impulsivität und will vielleicht auch nicht mehr überall dabei sein, sondern sagt eher, ich will jetzt wieder was gestehen müssen.
Ja.
Und das hilft dem eigenen Depot und der Rendite.
Ja, ist ein guter Punkt. Du sagst auch, was langfristige Anlage betrifft, Sparpläne sind Pflicht und keine Kür. Ist der langweilige Sparplan am Ende der Gegner quasi unseres inneren Zockers oder also sprich des Blinkens der Nachrichten oder kann man da zweigleisig fahren?
Also der Sparplan ist meines Erachtens wirklich Pflicht, weil man da eben lernen kann, die Geduld, die Langfristigkeit und die Struktur eines Planes. Dass man daneben vielleicht dann auch noch irgendwann, wenn man dann mal mehr Geld auf der Seite hat, man vielleicht auch noch mal ein zweites Depot macht fürs eigene Adrenalin. Das kann jeder machen. Und also ich habe es natürlich auch. Ja, ich spreche immer über die Fehler an der Börse. Ich bin aber gar nicht bereit, die Fehler sein zu lassen. Ja, denn es macht ja auch Spaß. Aber es soll einfach in einem gesunden Verhältnis sein.
Zum Abschluss, lieber Norbert, welche Börsenregel würdest du denn jedem Anleger neben dem Kaufbutton bei seinem Online-Broker kleben? Was ist die wichtigste Kaufbörsenregel?
Da muss ich jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken, lieber Lars.
Denk mal drüber nach, derweil kann ich euch aber schon auf das Buch nochmal darauf hinweisen, was Norbert Betz geschrieben hat, was die Börse München kostenfrei ausgibt. Mein Rat, meine Empfehlung, mein Vorschlag an euch, schickt mir gerne einen Kommentar, eine persönliche Nachricht, eine Mail, damit ihr euer handsigniertes Exemplar von Norbert Betz bekommt. Das schicken wir euch sehr, sehr gerne zu. Der Titel heißt Psychofallen an der Börse, wie ihr sie erkennt und vermeiden könnt.
So, und jetzt habe ich dann vielleicht den Spruch dazu. Rendite und finanzielle Sicherheit wächst auf dem Baum der Geduld.
Das geht runter wie Öl.
Der Baum steht für Stärke, für langsames Wachsen, der Sonne entgegen. Ja. Keine Hektik, kein Stress.
Das klingt super. Norbert, ich habe mir noch 50 Fragen mehr aufgeschrieben, aber die Zeit wird knapp. Ich freue mich, wenn wir das Thema nochmal intensivieren, einen der kommenden Episoden. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht und schön, dass du heute dabei bist.
Inside GetHacks.
Was gibt's sonst noch so alles bei GetHacks? Die neue BSW-Umfrage läuft bis einschließlich Freitag, den 3. Juli. Und die Frage lautet, wie lange haltet ihr strukturierte Wertpapiere durchschnittlich im Depot? 12 Monate, 6 bis 12, 1 bis 6 oder bis zu einem Monat? Klickt gerne drauf, geht schnell und ihr helft dem Bundesverband für Wertpapiere weiter. Außerdem, kleines Update, hat sich die Zahl der strukturierten Wertpapiere auf den Basiswert SpaceX unserer Emittenten mittlerweile auf 3600 Hebelprodukte erhöht und über 250 Anlageprodukte. Also es ist für jeden was dabei, ob es ein Seitwärtsmarkt ist oder ob ihr bullisch oder bärisch auf die Aktie seid. Ihr könnt zugreifen. Außerdem ein Update. Wir haben ja den Führerschein für Hebelzertifikate auf unserer Getex-Website und auch hier kommen jede Woche über 150 Nutzer dazu, die den Test gemacht haben. Also nutzt das gerne, das Tool. Es kostet nichts. Ihr könnt euch einfach durchklicken. Es gibt 6 verpflichtende Fragen der Bundesanstalt für Finanzwesen, die ihr hier richtig beantworten könnt und an der ihr euer Wissen testen könnt. Außerdem am 3. Juli startet eine weitere Umfrage, nämlich der Portfolio Award wird eine Umfrage starten. Der Award beruft auf ein mehrstufigen Konzept einer quantitativen Auswertungen von ETF-Daten, bilden hier die Grundlage, herangezogen werden Fondsvolumen, TER, Wertentwicklung, Rendite, Risikovergleich über 3 Jahre und so weiter. Hier gibt's einen Expertenbeirat, aber auch eure Stimme zählt in der Umfrage, um dann letztendlich am 8. September in München erstmals den ETF Portfolio Award zu küren, bei dem Getex Partner ist. Also, das waren die Top-Meldungen von der Börse.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, lieber Norbert, und wie es für jeden Gast zum Schluss gehört, habe ich noch 5 ganz persönliche Fragen an dich. Nicht lang schnacken, einfach feuerfrei und raus damit. Theater oder Kino?
Theater.
Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Schoko oder Vanillepudding?
Schoko.
Marmelade oder saftiger Brotaufschnitt?
Marmelade.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Strand.
Norbert, ich danke dir jetzt wirklich ganz herzlich, dass du dabei warst.
Alles klar.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir das, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in einer persönlichen Nachricht, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann. Wir haben heute angefangen mit dem Thema Behavioral Finance und dabei haben wir nur den Teil, der zwischen unseren Ohren ist, beleuchtet und haben die anderen, die externen Marktteilthema gänzlich außer Acht gelassen. Das ist auch nochmal ein separates Thema. Also es ist mega, mega spannend. Wir haben viele Themen noch da. Wir hören und Achtung, sehen uns wieder am Freitag, den 17.07., dem Tag der Erfindung der Klimaanlage 1902. Bis dahin wünsche ich euch in euren Trading-Gedanken kühlen Kopf, Happy Trading und passt auf euer Depot auf. Ich sag danke fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, servus und tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder Getex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
Getex Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.